Hi Diana, Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erben, also recht hoch. Aber es gibt da einige steuerliche und geschlechtsspezifische Fallstricke. Das gleiche gilt für die mittelalte Frau als Erblasserin. Wir sollten uns früh darüber informieren, wie wir steuerlich sinnvoll das weitergeben können, was es zu verteilen gibt, egal wie viel oder wenig es auch sein mag. Genau, und darum geht es in dieser Folge. Also, hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Lisa Hassenzahl, Finanzexpertin und Eigentümerin von Her Family Office und in dieser Eigenschaft auch eine der Expertinnen der Finanzkurse der Brigitte Academy. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie wir steuerlich klug, also finanziell klug, erben und vererben können. Zu den rechtlichen Fragen haben wir ja eine extra Folge. Willkommen, Frau Hassenzahl.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Wir haben ja heute so ein bisschen den Schwerpunkt finanzielle Aspekte vom Erben und Vererben, insbesondere für mittelalte Frauen. Und ich dachte, wir machen es vielleicht mal so, dass wir anfangen mit dem, was ja so ein bisschen leider, muss man sagen, in diesem Alter auch steht, nämlich die eigenen Eltern werden älter und die Frau erbt.
Ja,
eventuell. Oder hat eine Aussicht auf eine Erbe. Und genau, und da finde ich irgendwie ganz spannend, wenn wir einmal sozusagen über diese finanziellen Herausforderungen beim Erhalt eines Erbes erstmal sprechen. Hinzu kommt, man muss ja auch sagen, Frauen leben statistisch gesehen länger als Männer. Also auch da sollte man auf das Thema vorbereitet sein.
Ja.
Ich will jetzt einmal ganz am Anfang beginnen, nämlich mit der Erbfolge. Die greift ja automatisch mit die gesetzliche Erbfolge, wenn keine Regelung getroffen wurde, also wenn es irgendwie kein Testament gibt. Was sagt denn diese Erbfolge und gibt es da so Fallstricke, finanzielle, die ja insbesondere für Frauen eventuell gefährlich werden könnten, in Anführungsstrichen?
Ja, also ganz einfach und pauschal gesprochen und erklärt, sieht die Erbfolge in Deutschland vor, dass Vermögen immer von oben, also von der Elterngeneration an die Kindergeneration vererbt wird. Das ist erstmal das ganz grundlegende Leitbild und die ganz grundlegende Regelung. Die macht ja durchaus auch Sinn. Deswegen, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, für viele Familien ist tatsächlich die gesetzliche Erbfolge oft sogar mit die optimale Lösung. Also insbesondere dann, wenn das Vermögen nicht ganz so groß ist. Also das vielleicht wirklich schon mal vorweg. Nicht jede muss per se immer etwas daran ändern, aber man sollte sich darüber klar sein. Das heißt also, es geht immer von oben nach unten, von den Eltern zu den Kindern. Ehepartner bzw. Ehepartnerinnen sind tatsächlich da in einer Sonderstellung. Die laufen sozusagen an der Seite mit, erhalten ihr Erbrecht eben dadurch, dass sie Ehepartner oder Ehepartnerin sind. Aber tatsächlich in erster Linie geht es mal an die Kinder. Da schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn keine Kinder da sind und ich bin aber vielleicht verheiratet und mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin stirbt, dann geht es wieder nach oben. Das heißt, dann habe ich tatsächlich im Zweifel die Schwiegereltern beziehungsweise den oder die noch überlebenden Teil der Schwiegereltern mit im Boot. Und wenn dort dann letzten Endes auch eine Partei fehlt, dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, dann geht es auch von diesen Eltern wieder runter und dann kann es eben tatsächlich auch zu Konstellationen kommen, in denen ich dann auf einmal Schwager, Schwägerin oder wie auch immer mit dabei habe. Das heißt, dann wird es natürlich schon spannend, aber ganz grundsätzlich kann man sich erstmal merken, es geht von oben nach unten und Ehepartner bzw. Ehepartnerinnen haben eben diese Sonderstellung und sind natürlich auch erbberechtigt. Wenn ich nicht verheiratet bin, dann selbstverständlich nicht.
Ja, so selbstverständlich ist es vielleicht für einige gar nicht, aber es sei hier deutlich gesagt. Und miterbberechtigt hat ja auch einen Fallstrick, denn das bedeutet, dass das Erbe, also mal angenommen, man hat Kinder, eben nicht an die Frau geht, sondern an die Frau und die Kinder.
Ganz genau.
Und das bedeutet, wenn wir zum Beispiel ein Haus haben, in dem wir gemeinsam wohnen, dann kann es sein, also dann erben die Kinder dieses Haus zu gleichen Teilen. Also nicht zu gleichen Teilen, sondern hälftig wird es aufgeteilt, soweit ich weiß, ne? Zwischen der Ehefrau und den Kindern?
Richtig. Also es kommt da nochmal drauf an, aber das ist dann sehr besonders, in welchem Güterstand man verheiratet ist. Aber in aller Regel, wenn man im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet ist, von dem wir jetzt ausgehen, und heutzutage muss man sagen, selbst wenn man einen Ehevertrag hat, wird in der Regel für den Todesfall weiterhin diese Zugewinngemeinschaft gewählt, weil es auch steuerlich einfach der meist sinnvollste Weg ist. Und dann trifft es genau zu. Dann haben Sie in der Regel die Hälfte bei der Ehefrau bzw. dem überlebenden Ehepartner und der Rest geht dann an die Kinder und teilt sich dann eben, je nachdem wie viele Kinder da sind, auf die Kinder auf. Und ja, absolut, also das ist natürlich ein großer Fallstrick, vor allem wenn wir jetzt auf die Frauen eben schauen, die, wie Sie schon richtig gesagt haben, statistisch länger leben. Da kommt ganz häufig dann eben der Fall zum Tragen, dass die Mutter mit den Kindern eine Erbengemeinschaft bildet, was in intakten Familien vielleicht auch durchaus noch gar nicht so problematisch ist, aber natürlich, und vor allem das mal ganz wichtig, in Bezug auf die eigene Ruhestandsplanung und Finanzierung dann eben auch im Alter, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich sich vor Augen zu führen, dass wenn nichts geregelt ist und mein Mann statistisch früher verstirbt, dann geht eben ein nicht ganz unwesentlicher Teil des Vermögens eventuell an die Kinder, je nachdem auch wie zwischen den Ehepartnern das Vermögen verteilt ist. Und das erleben wir doch auch nicht ganz selten in der Finanzplanungspraxis, sorgt dann dafür, dass die Finanzplanung und Ruhestandsplanung, die ohne Erbfall gut aussieht, für die überlebende Ehefrau dann plötzlich gar nicht mehr so gut aussieht. Und dann hat man natürlich die Thematik, dann bringt man eventuell auch die eigenen Kinder in die Situation, dann wieder sich um die Mutter kümmern zu müssen, beziehungsweise ich habe es auch schon oft erlebt, es gibt wirklich auch für die meisten Kinder in intakten Familien, ja, das ist die Voraussetzung, nichts Schlimmeres als zu wissen, weil sie jetzt eben Geld bekommen haben, kann die Mutter ihren Ruhestand nicht mehr richtig finanzieren und dann geht's nämlich los, dann müssen sie nämlich schauen, wie sie das Geld wieder zurück an die Mutter bekommen.
Ja, und das ist nämlich dann steuerlich auch ein Riesenproblem, weil man kann ja nicht einfach hin und her verschenken, jedenfalls nicht über einen bestimmten Betrag hinaus.
Genau.
Aber ich finde auch nochmal interessant, ich meine, ich glaube, das gibt's auch gar nicht so selten. Wir sprachen jetzt die ganze Zeit von intakten Familien, aber einmal angenommen, man ist also unter Druck, sage ich mal einfach, warum auch immer, auch als Kind, und braucht einfach das Geld zum Beispiel, was in einem Haus steckt. Aber man hat Anspruch darauf, dann kann es eben passieren, dass die Ehefrau in diesem Haus wohnt und dann irgendwie diese Kinder auszahlen muss, um da drin bleiben zu können. Dafür braucht es Barmittel, die es dann häufig nicht gibt. Und dann entsteht der Zugzwang, der Auszugzwang, wenn man so will, aus diesem Haus auszuziehen. Also auch das will bedacht sein, ne? Dass
absolut
das schwierig ist.
Absolut, genau. Also die Frage, wie gut ist Vermögen teilbar, ist auch eben in der Nachfolgeplanung mal ein ganz wichtiger Punkt, sich zu überlegen, wie gut ist denn das Vermögen teilbar, wie können wir das machen? Denn das vielleicht auch einfach mal so als ganz technischer Hinweis, weil das muss einem auch klar sein, eine Erbengemeinschaft ist immer eine sogenannte Gesamthandsgemeinschaft. Das heißt also, jedem gehört an jedem Teil des vererbten Vermögens der gleiche Teil, also grundlegend erstmal. Es gibt nicht dieses Thema, dass man sagt, naja, der eine bekommt eben das, der andere bekommt das. Das ist etwas, das kann man dann so regeln, wenn alle damit einverstanden sind. Aber grundsätzlich, genau wie Sie es eben richtig gesagt haben, hat jeder und jede Teil dieser Gesamthandsgemeinschaft erstmal Anspruch auf einen prozentualen Anteil des Erbes und kann dann im Zweifel auch eine Zwangsversteigerung beziehungsweise eben eine zwanghafte Auflösung dieser Erbengemeinschaft verlangen. Und dann werden typischerweise unter Druck natürlich nicht die besten Immobilienverkaufspreise zum Beispiel erreicht. Das ist tatsächlich so, ja.
Ja, ich meine, ich stelle mir auch schwierig vor, also mal angenommen, es sind jetzt beide Eltern verstorben, das Haus kann jetzt wirklich verkauft oder soll eigentlich verkauft werden und ein Kind sagt dann, also das Kind wäre dann die mittelalte Frau, die uns hört, also ein erwachsenes Kind, sagt dann, ja, aber ich hänge irgendwie dran, ich würde da gern einziehen. Was wäre denn das finanziell?
Ja, das wäre dann, und auch das haben wir tatsächlich häufiger, die Frage, kann ich meine oder meinen Bruder, meine Geschwister, kann ich die eben entsprechend auszahlen, beziehungsweise wie mache ich das? Also die Frage der Liquidität. Denn natürlich kann ich das machen. Also wenn sich alle darüber einig werden, dass eine Person dieses Haus eben gerne halten möchte, dort einziehen möchte, dann ist das natürlich möglich. Aber selbstverständlich haben die anderen dann Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich. nicht. Und der muss dann im Zweifel eben in bar erfolgen. Das heißt also da häufig die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Dann letzten Endes, also vorausgesetzt, ich verfüge überhaupt über die entsprechende Liquidität oder kann das über einen Kredit darstellen. Aber natürlich dann auch wieder weiter die Frage, je nachdem, wie alt ich eben zu dem Zeitpunkt bin. Und Sie sagen es so schön, mittelalt, ja, also auch mit Hinblick auf den Ruhestand, sich ganz klar zu machen, gerade für die eigene Finanzierung auch im Ruhestand, macht es einen großen Unterschied, ob ich viel Vermögen habe oder auch entsprechende Liquidität. Also viel Vermögen ist natürlich immer schön und besser als wenig, weil man es im Zweifel zu Liquidität machen kann. Aber ich erlebe das nicht selten, dass gerade Frauen eben, was sie sagen, eine finanzielle Verbundenheit vielleicht oder eine emotionale Verbundenheit, Entschuldigung, zu einer Immobilie oder einem vererbten Vermögenswert haben, dann unbedingt alles in Bewegung setzen, um den zu halten. Und gerade in der Immobilie, da steckt dann wahnsinnig viel Vermögen drin. Dann wohne ich da selbst und dann stelle ich fest, ich habe in meiner Ruhestandsplanung gar nicht mehr genügend Liquidität, um mein normales Leben entsprechend darstellen zu können. Und das ist dann natürlich wieder schwierig, weil dann komme ich wieder in diese emotionale Situation und sage, ich will ja aber dieses Haus eigentlich nicht verkaufen. Also von daher, da muss man wirklich immer, deswegen ist ganz klar, Ruhestandsplanung bzw. Finanzplanung und Nachfolgeplanung sollten eigentlich im Optimalfall immer Hand in Hand gehen, sei es um eine solche Situation zu vermeiden oder auch vorhin die angesprochene Situation, dass ich eben als Elternteil feststelle, oh, wenn mein Ehepartner verstirbt, dann habe ich gar nicht mehr genügend Vermögen, um meinen eigenen Ruhestand zu finanzieren.
Ja, ich kann jetzt hier mal ein Beispiel aus der Praxis beitragen, wo es andersrum ist, also wo man merkt, die Leute wollen eigentlich ausziehen. Was sollen die auch in diesen Riesenhäusern? Das haben wir hier in so einer Siedlung. Aber, und würden es auch verkaufen, aber die Wohnungen, in die sie dann ziehen würden, sind so unvorstellbar teuer, dass sie dann lieber in ihren abgezahlten großen Häusern bleiben.
Ja. Ne?
Also das ist dann leider auch so ein Ding, was häufig nicht mitbedacht wird. Ich will noch eine Sache hinzufügen, weil wir das jetzt nicht explizit gesagt haben, aber ich finde, man muss es immer wieder sagen, gerade weil uns Frauen hören, die schon viel Leben intus haben und das Thema Patchwork da dann ja auch mit reinspielt. Also wenn ich verheiratet bin und das ist schon der gute Fall und ich wohne in einem Haus gemeinsam und ich habe keine Kinder, aber der Partner hat Kinder, dann haben wir das gleiche Thema nur halt mit Kindern, die nicht meine Kinder sind. Also es birgt tendenziell noch mehr Konfliktpotenzial. Ne? Das muss ja immer dazu gesagt werden, denn die erben dann ja in erster Linie oder zumindest mit.
Absolut, ganz genau. Also bei Patchwork-Familien, das ist jetzt tatsächlich, ist ein abendfüllendes Thema, weil man da natürlich alle möglichen Konstellationen jetzt auch annehmen kann. Aber da ist es nämlich wirklich wichtig, sich klarzumachen, natürlich erben, also Pflichtteil oder nicht pflichtteilsberechtigt, sondern erbberechtigt sind erstmal die leiblichen Kinder. Ja, leibliche Kinder und Adoptivkinder, also die sind auf einer Stufe, aber die erben erstmal. Das heißt also, es kann dann durchaus sein, dass ich dann vielleicht auch als neue Ehefrau in einer Erbengemeinschaft mit den leiblichen Kindern meines verstorbenen Partners aus erster Ehe stecke. Das kann gut gehen, muss nicht. Ja, das ist so ein Aspekt. Beziehungsweise andersrum natürlich auch teilweise durchaus der Aspekt, wenn man wirklich ein gutes Verhältnis zu seinen Stiefkindern hat, dann sollte man sich auch klar machen, die erben, ohne dass ich etwas regle, tatsächlich nicht. Also das ist zum Beispiel mal ein anderer Aspekt der Patchwork-Familie, den ich auch berücksichtigen sollte. Also da muss man tatsächlich sagen, so wie ich vorhin festgehalten habe, es muss nicht jeder ein Testament machen. Bei Patchwork-Familien lohnt sich aus meiner Sicht immer die Beratung durch einen entsprechenden Fachanwalt oder Fachanwältin für Erbrecht, um die ganze Situation zumindest mal zu erfassen und sich zu überlegen, wie soll es denn im Optimalfall sein und was müssen wir dafür tun und was gibt's vielleicht auch für potenzielle Hindernisse? Gerne auch in der Praxis genommen, Testamente aus erster Ehe, die nicht mehr zu revidieren sind, weil sie als Erbvertrag geschlossen wurden. Also das funktioniert, solange es sich bei dem ehemaligen Partner um eine noch lebende Person handelt. Aber wenn eben tatsächlich vielleicht auch ein Todesfall mit eingetreten ist, also deswegen da macht es wirklich Sinn, sich dann auch beraten zu lassen.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn Pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Beziehungsweise sei hier nochmal nachgeschoben, wenn man das eben alles vermeiden will, vor allen Dingen das mit dem Haus, dann könnte man jetzt als mittelalte Frau auch nochmal mit dem Partner, der Partnerin ins Gespräch gehen und darüber sprechen, wie machen wir das eigentlich? Wollen wir da vielleicht noch einmal irgendwie einen anderen Grundbucheintrag oder irgendwie so machen, damit das nicht passiert? Kann man ja auch, ne? Also das so dieses, mir geht es um diese Gestaltungsspielräume, die man eben durchaus jetzt noch hat, um das nochmal so zu klären. Oder will ich eine Schenkung zum Beispiel machen, mein Partner an meine Kinder, wenn wir Patchwork-Familie sind? Das ist ja möglich, ne? Da gibt es Freibeträge für Patchwork-Kinder.
Absolut, absolut. Also da, genau, das ist das Auseinanderfallen im deutschen Erbrecht tatsächlich, dass eben bei Stiefkindern zwar keine gesetzliche Erbfolge vorliegt, also die erben nicht automatisch, so wie eben leibliche Kinder beziehungsweise adoptierte Kinder, haben aber tatsächlich den vollen Freibetrag, so wie leibliche Kinder in Höhe von 400.000 Euro. Das heißt, das könnte man natürlich machen oder, ja, genau, man sowieso übrigens an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Also es macht Sinn, über dieses Thema natürlich zu reden. Ja. Nicht darüber zu sprechen ist auf jeden Fall die schlechteste aller Optionen. Es kann da auch wirklich helfen, weil ich das auch oft erlebe. Frauen möchten dieses ganze Thema Nachfolgeplanung und so weiter, sowohl im eigenen Interesse, aber häufig auch im Interesse ihrer Kinder regeln. Männer eher nicht so. Da kann jetzt jeder seine eigene hobbypsychologische Analyse anstellen, woran das wohl liegt. Aber tatsächlich muss man schon sagen, häufig ist es dann schon so, wenn man Männern dann mit rationalen Argumenten kommt, beziehungsweise eben auch wirklich mal darlegt, wie es denn ist, wenn nichts geregelt ist, dann kann man da häufig schon etwas erreichen. Also es einfach gar nicht anzusprechen, ist wie immer eigentlich der schlechteste Weg. Wenn man eben überhaupt nicht das gemeinsam hinbekommt, dann bleibt einem natürlich nur der Weg, das zumindest mal für sich zu lösen. Hilft natürlich nur bedingt, aber ja, man kann leider niemanden zwingen.
Ja, genau, beziehungsweise, also was ich mir, eine These, die ich jetzt mal aufstellen würde, da würde ich Sie bitten, die mal zu prüfen aus Ihrer Erfahrung, ist, dass auch viele Frauen, selbst wenn sie das gerne regeln wollen, aber wenn es dann irgendwie an ihnen vorbeigeht und es einfach geregelt wird und sie sozusagen dann so Empfänger dieser Konfliktsituation sind, die dann entstehen kann, dass sie dann sagen, ach, die Kohle ist mir auch nicht so wichtig, lass ich fahren.
Ja. Ja.
Ja, also sie sagen ja, das ist so, dass das häufig der Fall ist, dass sie sich eben der emotionale Teil des Erbens dann finanzielle Folgen hat.
Ja, durchaus. Also das ist manchmal ein Problem. Also das ist so ein bisschen vergleichbar mit, in Anführungszeichen, mit der Scheidungssituation. Also es gibt schon bei Frauen eher die Tendenz dann zu sagen, es wird schon irgendwie okay sein und ich habe da jetzt auch, will mich da gar nicht mehr weiter emotional belasten. Die Situation ist vielleicht schon belastend genug, aber da muss man eben ganz klar sagen. Also da ist dieses, eine gesunde Portion Egoismus ist in Bezug auf das Thema Finanzen und eben natürlich auch die eigene Absicherung nie schlecht. Also natürlich muss man im Zweifel nicht um jeden Cent streiten, aber es ist natürlich schon so, man muss sich wirklich auch die langfristigen Folgen klar machen. Ja? Also sei es jetzt, wenn der Mann sagt, ich habe das geregelt, du musst dich um nichts kümmern. Da wissen wir aus der Praxis, gerade dann sollte man in der Regel skeptisch werden. Genau. Und eben auch zu sagen, wenn dann schon so eine Situation eingetreten ist, ja, und man dann vielleicht eben mit den Folgen einer nicht ganz optimalen Nachfolgeplanung konfrontiert wird, da dann wirklich zu verzichten und zu sagen, naja, dann nehme ich eben das, dann habe ich wenigstens meine Ruhe, da kann ich definitiv nur von abraten.
Ja, jetzt zumal, wenn man es eigentlich, was ja Frauen auch häufig wollen, die eigenen Kinder nicht belasten will, denn die zahlen es am Ende, das muss man wissen. Also wer selber nicht vorsorgt in diesen finanziellen Dingen, dessen Kinder zahlen es irgendwie, weil irgendwie muss alles bezahlt werden, wir werden alt, werden wir Frauen heute. Wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung und dafür braucht es viel Geld. Ich habe da jetzt also zwei Dinge. Zum einen möchte ich noch einmal, bevor wir dann sozusagen auf die Frauen und wie die dann wiederum vererben kommen, würde ich gerne noch einmal auf den Aspekt Pflege zu sprechen kommen, weil das ja häufig auch so eine Phase ist, in der Frauen schnell mal in diese von einer Care in die nächste kommen, nämlich dann irgendwie sich um die Eltern kümmern oder Schwiegereltern, wie auch immer. Gibt es, in welcher Weise, was erleben Sie, kann das irgendwie sich im Testament niederschlagen oder wie kann man da rechtzeitig sagen, Obacht, ich mache das zwar, aber lass uns bitte mal sprechen, wie?
Ja, also es gibt tatsächlich sogar im BGB verankert eine entsprechende Regelung dazu. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, im Rahmen der Erbfolge beziehungsweise im Rahmen der Verteilung eines Nachlasses Personen zu begünstigen, die sich besonders hervorgetan, also insbesondere Kinder beziehungsweise nahe Familienangehörige zu begünstigen, die sich besonders hervorgetan haben im Interesse der Erhaltung des Familienvermögens. Wie das so schön heißt. Und letzten Endes, Sie haben es angesprochen, eben indirekt, Pflege ist wahnsinnig teuer. Also wenn das keine Maßnahme zum Erhalt des Familienvermögens ist, dann weiß ich auch nicht. Also von daher, ja, es gibt, wie gesagt, sowohl gesetzlich eine Regelung dazu, als auch natürlich, ich kann ja grundlegend testamentarisch alles Mögliche sowieso regeln. Wir haben in Deutschland Testierfreiheit, also solange ich nicht irgendwelche ganz klar feststehenden Regelungen breche, beziehungsweise eben Stichwort Pflichtteil, irgendwelche anderen Leute in ihren Rechten beschneide, kann ich ja machen, was ich möchte. Ganz wichtig an der Stelle ist eben zum einen, sich definitiv nicht auf irgendwelche Zusagen mündlicher Natur zu verlassen. Auch da wieder, ja, hatten wir eben, vielleicht dann nicht so sehr für sich selbst einzustehen, sich darauf zu verlassen, dass das schon irgendjemand anders für einen regelt, im Zweifel eben nicht. Ja, also von daher, da ganz klar drauf zu bestehen, zu sagen, alles klar, das machen wir so, aber ich möchte eben auch, dass das tatsächlich so festgehalten wird, dass das dann im Zweifel eben vielleicht auch ein notarielles Testament ist, was auch hinterlegt ist. Also, dass es auch nicht ganz so einfach ist, das irgendwie an einem trüben Mittwochvormittag mal eben schnell zu ändern. Oder natürlich auch, sofern es finanziell machbar ist, kann man natürlich auch eine Vergütung schon während dieser Pflegezeit entsprechend vereinbaren und auch zahlen. Ganz wichtig da ist es einfach, wirklich eine gute Dokumentation zu haben. Also es sollte wirklich gut nachvollziehbar sein, wie groß der Umfang dieser Pflegetätigkeit war, beziehungsweise was da alles übernommen wurde, natürlich auch wie lange und so weiter, damit man wiederum im Nachgang nicht selbst noch die Person wird, die sich da irgendwie rechtfertigen muss. Also, aber grundlegend auf jeden Fall. Der Gedanke ist natürlich absolut sinnvoll, zu sagen, alles klar, ich mache das vielleicht, weil ich auch mir das zutraue und das auch gerne möchte. Aber ich werde dann eben entweder über eine entsprechende Sonderregel in Form eines Vermächtnisses oder wie auch immer im Testament begünstigt, sodass erstmal mir dieser Teil zufließt oder wie gesagt eben auch außerhalb des Nachlasses schon während der Pflegezeit. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also leider ist es natürlich nicht in allen Familien machbar. Häufig ist ja auch die familiäre Pflege eine Konsequenz daraus, dass es anders finanziell nicht möglich wäre.
Aber es bezahlen die Frauen. Bezahlen die Frauen am Ende, ne? Mit ihrer eigenen schlechten Rente. Absolut. Das ist eben der springende Punkt. Also totales Verständnis, wenn nichts da ist, woher soll es kommen? Andererseits, es bezahlen trotzdem die Frauen, ne? Richtig. Weil die dann weniger arbeiten können und noch eine schlechtere Rente haben und damit bezahlen es dann wiederum alle, weil mit einer schlechten Rente muss ich dann, ja, bin ich von Hilfe auf Hilfe angewiesen meiner Kinder und so weiter.
Korrekt.
Also das, genau, da wollte ich nochmal ganz gezielt darauf hinweisen, da wird häufig so gehofft dann irgendwie aufs Erbe, dann gibt es einen riesen Schuss von Bug, wenn das nicht passiert. Und da würde ich einfach gerne nochmal die Frauen, die uns hier zuhören, aufrufen, das wirklich anzusprechen und zu klären und sich dessen nicht zu schämen, denn letztendlich überträgt man das Problem damit dann auf die Kinder, ne? Auf die eigenen.
Absolut. So muss man sich's vor Augen führen. Ja, wenn nicht für einen selbst, dann definitiv für die Kinder, beziehungsweise man sollte sich das natürlich eigentlich auch selbst wert sein.
Ja, das ist wahr. Ich will noch einmal sozusagen auf das Thema wirklich Steuern und so kommen. Es gibt ja, wir hatten einmal gesprochen, man kann verschenken. Das finde ich eine wahnsinnig hohe Summe. Wer hat das schon? Ne? 400.000 Euro. Wie häufig darf ich die verschenken und wann fallen überhaupt irgendwie Steuern an rund ums Erben?
Also grundsätzlich, ja, also 400.000 Euro ist viel Geld, 500.000 Euro bei Ehepartnern bzw. Ehepartnerinnen plus dann ja auch noch sehr viel weitere Freibeträge, auch viel Geld, aber das ist eben auch genau dieser Gedanke des deutschen Erbrechts, man möchte die nahen Familienangehörigen eben gut versorgt wissen, damit sie wiederum, da genau das, was Sie ansprechen, eben nicht der Allgemeinheit in Anführungszeichen zur Last fallen. Also das ist der Gedanke. Aber ja, ich gebe Ihnen natürlich recht, das ist sehr viel Geld. Andererseits gerade bei der Entwicklung der Immobilienpreise in den letzten 15 bis 20 Jahren, da reicht manchmal schon ein ja eher überschaubares kleines Häuschen in den Speckgürteln und schon ist man da dabei. Und das kommt dann natürlich genau oder führt genau auf den Punkt, den Sie ansprechen. Also die Frage, was muss ich denn tun? Und die stellen sich ja auch viele, weil wenn es um Steuer geht, da sind wir ja in Deutschland schon immer alle auch ganz weit vorne dabei. Und keine Steuer ist so einfach zu umgehen wie die Erbschafts- und Schenkungssteuer und also auf legalem Weg. Genau, also Sie können.
Deswegen sprechen wir ja heute, wir wollen Geld sparen, jetzt mal auf legalem Weg natürlich.
Genau, also Sie haben grundsätzlich diese Freibeträge immer mit einer Frist von 10 Jahren. Das ist mal die ganz grundlegende Regelung. Das heißt also alle 10 Jahre nach einer Schenkung in Höhe von eben zum Beispiel jetzt dem vollen Freibetrag von 400.000 Euro lebt ein neuer Freibetrag wieder auf. Voraussetzung dafür, ganz wichtig, ist, dass diese Schenkung gemeldet wird. Also wenn ich eine Schenkung, und denn ich bin grundsätzlich erstmal nicht, also ja doch, ich bin eigentlich schon verpflichtet, eine Schenkung zu melden, genauso wie ich verpflichtet bin, eine Erbschaft zu melden. Aber solange sie natürlich definitiv nachweislich unter dem Freibetrag liegt, passiert erstmal nichts. Aber es passiert insofern etwas, als dass ich die negative Konsequenz habe, dass ich eben nicht diese 10-Jahres-Frist ans Laufen bekomme. Denn das ist ja klar, ich kann ja nicht darauf spekulieren, dass es keiner merkt und dann nach 10 Jahren sagen, aber jetzt hätte ich schon gerne auch wieder meinen neuen Freibetrag. Also von daher da ganz wichtig, Schenkungen zu melden. Das geht im Grunde formlos beim entsprechenden Schenkungssteuerfinanzamt, die anzuzeigen und dann laufen die 10 Jahre und dann habe ich eben nach 10 Jahren wieder neuen Freibetrag. Der Freibetrag gilt natürlich zwischen Eltern und Kindern und zwar zwischen jedem Elternteil und jedem Kind. Das heißt also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, beide Eltern leben noch und wir haben 2 Kinder, dann sind das immerhin schon mal 1,6 Millionen, die da mal in einem Rutsch verschenkt beziehungsweise auch dann vererbt werden können, weil das wird ja alles zusammengerechnet. Also von daher, das ist schon, sind schon enorme Summen. Ja, das heißt also hier, wie gesagt, 10 Jahre und dann geht's wieder von neuem los. Was also auch erklärt, warum alle immer gebetsmühlenartig wiederholen, früh genug anfangen. Ja, also natürlich, wenn ich jetzt erst mit 95 mich das erste Mal oder vielleicht ja, mit 87 oder wie auch immer das erste Mal mit der Frage beschäftige, ob ich jetzt schon mal was schenken könnte, damit ich eben schon mal ein bisschen was übertragen habe. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber dann wird es mit den 10 Jahren möglicherweise schon ein bisschen eng. Ja,
genau, deswegen sind wir in dem Teil, wie ist es denn, wenn ich Erblasserin bin?
Genau.
Jetzt sind wir 50 Jahre alt, deswegen jetzt diese Folge. Dann kann ich im Grunde jetzt schon überlegen, was könnte ich, wenn ich finanziell sinnvoll vererben will, jetzt schon verschenken. Wir sagen gleich noch, worin die Gefahr da auch liegt. Aber genau, zumindest darauf wollen wir mal hinweisen, dass man im Grunde jetzt beginnen könnte, wenn es was zu verschenken gäbe.
Absolut. Beziehungsweise, genau, wir kommen auf jeden Fall gleich drauf, weil da kann ich nur entsprechend auch hinweisen, dass das natürlich auch enorme Risiken birgt. Und gerade für Frauen, also da sind wir auch wieder genau an der richtigen Zielgruppe, aber dazu kann ich gleich was sagen. Aber zumindest macht es definitiv Sinn, sich Punkt 1 mal einen Überblick zu verschaffen. Also die Frage, wie viel Vermögen habe ich eigentlich? Bei einer intakten Ehe auch immer eine spannende Frage, wem gehört eigentlich was? Weil, wie gesagt, gerade bei intakten Ehen, die so im normalen Alltag das auch wirklich so leben, naja, uns gehört halt irgendwie beides und wir machen das hier alles zusammen, ist alles schön und gut, aber rein rechtlich ist das ja nicht so. Also rein rechtlich hat trotzdem, am Ende steht auf allem irgendwie ein Name drauf. Ja? Und da rede ich jetzt nicht über das Sofa oder den Fernseher, sondern eben natürlich über
Haus,
die großen Dinge.
Ja,
genau,
Haus, zum Beispiel.
Ja. Versicherungen, Depots, ja, sind es Einzeldepots, sind es Gemeinschaftsdepots, wem gehört eigentlich was?
Kredite übrigens auch, da können wir auch gleich noch zu kommen.
Absolut.
Zu den Fallstricken.
Absolut, ja. Also da sich mal Punkt 1 einen Überblick zu verschaffen und mal wirklich auch zu ganz, ganz neutral und rational zu überlegen, betrifft uns das eigentlich? Weil ich habe ja eben schon gesagt, also wenn ich zwei, ja, so ich sag mal so die Durchschnittsfamilie zumindest mal noch, ja, also das ändert sich im Zeitablauf auch, aber die durchschnittliche Familie mit vielleicht zwei Kindern, beide Eltern leben noch, erfreuen sich auch bester Gesundheit, da, ich habe es ja eben gesagt, 1,6 Millionen, das ist schon Haufen Geld. Ja, also sich da wirklich auch mal rational hinzusetzen und zu sagen, betrifft uns diese Thematik überhaupt? Haben wir überhaupt potenziell ein Steuerproblem oder ist da vielleicht gar nichts? Also auch das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, sich das einfach mal zu überlegen. Es geht ja jetzt auf Weihnachten zu, das sind dann auch mal so schöne Diskussionen für den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag.
Oh Gott.
Dass man, ja, also ich weiß, dass das manchmal so, wenn gar keine Themen mehr da sind, bei Familien mal aufkommt.
Apropos Jahresende
und überhaupt. Aber wie gesagt, also das auf jeden Fall, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich mal in jeglicher Hinsicht einen Überblick zu verschaffen. Aber, und dann kommen wir wirklich zum Punkt, bitte wirklich nicht in blinden Aktionismus verfallen.
Ja, und zwar, also wir machen es mal ganz konkret. Wir sprachen von dem Thema, ich wohne in einem Haus und jetzt will ich natürlich, dass mein Lieben, sagen wir, das Haus ist auf Sylt. Und ich möchte diese unfassbare Erbschaftssteuer, die bei diesen unfassbaren Immobilienpreisen anfällt, möglichst schmälern. Also fange ich schon mal an, Scheibchen von diesem Haus wegzuschenken. Was kann dann die Problematik in Bezug auf die eigene Altersversorgung sein?
Ja, also jetzt ist natürlich bei so einem Haus auf Sylt, selbst wenn ich Scheibchen wegschenke, bleibt vielleicht noch was übrig. Aber genau, also ja, es ist eben genau dieses Thema. Also man kann es ganz konsolidiert zusammenfassen und sagen, bitte nichts wegschenken, was ich selbst noch brauchen könnte. Also ja, ist ganz einfacher Zusammenhang, ja. Genauso wie es eben, und da habe ich ja schon gesagt, die Zielgruppe, an die ich diesen Appell am meisten richte, und deswegen sind wir hier ja auch genau richtig, sind eben Frauen, weil letzten Endes, das hat zwei Aspekte. Zum einen der, den wir vorhin schon angesprochen haben. Also statistisch gesehen ist es eben tatsächlich auch so, wir Frauen leben länger. Wir brauchen also dementsprechend auch mehr Kapital eventuell für die Ruhestandsplanung. Und letzten Endes, und das ist eigentlich vor allem hier bei den Schenkungen der springende Punkt, Frauen haben, das erleben wir in der Praxis, eher noch als Männer die Tendenz, alle anderen so in den, also alle, sich um alle anderen kümmern zu wollen, ja. Also deswegen dieses Thema, ich würde meinen Kindern gern was Gutes tun, ich würde denen gerne einen guten Start ermöglichen und so weiter und so weiter. Und ich schenke denen jetzt schon mal was. Das ist ganz, ganz häufig bei Frauen so ein Impuls. Und da muss man sagen, das können wir gerne alles machen. Aber als allererstes rechnen wir aus oder sollte man sich wirklich ausrechnen, wenn ich das wegschenke, ist das, geht das, also auf Deutsch gesagt, kann ich mir das leisten oder führt das potenziell dazu, dass ich vielleicht irgendwann wirklich in einen Engpass komme und dann nämlich genau die Situation entsteht, also entweder ich habe dann wirklich ein Problem oder jetzt wieder, ja, in einer intakten Familie mit guten Beziehungen zu meinen Kindern haben dann letzten Endes meine Kinder und ich ein Problem, weil wir nämlich irgendeine Lösung finden müssen, dieses Geld wieder zurückzubringen. Also deswegen Beispiel 50 Jahre, das ist ein guter Punkt, um sich das mal alles vor Augen zu führen, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Und natürlich kann es auch sinnvoll sein, schon etwas zu tun. Kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf, was man da so konkret machen kann. Muss ja auch nicht immer alles verschenken. Aber letzten Endes ist man, wenn man 50 Jahre alt ist, hat man mal mindestens noch gute, naja, also 35 Jahre Lebenserwartung vor der Brust, vielleicht sogar mehr. Und da muss man sagen, also erstmal sollte man natürlich schon gucken, dass man auch selbst gut versorgt ist. Und dann im Zweifel, ja, müssen vielleicht auch mal ein paar Euro Steuer gezahlt werden, wenn durch einen blöden Fall da vielleicht ein Todesfall früher eintritt. Aber am Ende ist es immer noch besser, als selbst dann die Leidtragende zu sein.
An dieser Stelle will ich gleich mal einen kleinen Werbehinweis einstreuen. Wir haben ja einen Rentenlücke-Rechner, auch bei uns auf der Seite. Also das, ne, sich mal auszurechnen, die Rentenlücke ist das, was sozusagen die Kluft zwischen dem, was ich jetzt habe und dem, was die Rente sozusagen mir eigentlich bieten wird oder meine private Vorsorge. Was muss ich eigentlich jetzt noch machen, damit ich diesen Lebensstandard halten kann, den ich jetzt habe finanziell? Und sich damit zu befassen, das ist kein schönes Thema, das muss man leider sagen, aber es ist super wichtig, weil einem dann auch klar wird, wie lange das Geld reichen muss, wenn es gut läuft.
Ja.
Ne? Und das ist ja eine gute Nachricht, wenn es gut läuft. Wenn wir also alt werden, dann braucht man doch verhältnismäßig viel Geld und da eben Vorsicht mit dem Wegschenken. Aber wenn wir es jetzt sozusagen konkret machen, man will es doch, man sagt ja, aber wir haben, keine Ahnung, vorgesorgt, weil wir haben schon eine kleine Wohnung und die ist abgezahlt, wie auch immer, da ziehen wir ein. Wie kann man es denn machen? Also wie kann man denn gut Geld loswerden, wenn man es kann?
Also natürlich gibt es, genau, also neben dem ganz normalen Wegschenken gibt es eben ganz klassisch, vor allem natürlich ganz oft eingesetzt bei Immobilien, diese Möglichkeit Schenkung gegen Nießbrauch. Das heißt also letzten Endes, ich schenke zwar die Immobilie vielleicht, in der ich wohne, oder eigentlich plastischer wird es ja bei vermieteten Immobilien, ja, ich verschenke die vermietete Immobilie zwar schon an meine Kinder, behalte mir aber eben die Erträge aus dieser Immobilie erstmal für mich lebenslang selbst vor. Das heißt also, alle Mieterträge, die ich aus dieser Immobilie bekomme, die vielleicht auch wirklich wichtig sind für die Finanzierung meines Ruhestands, die bekomme ich eben lebenslang weiter. Das hat den großen Vorteil, der große Vermögenswert selbst geht rüber an meine Kinder. Zusätzlich mindert dieser Nießbrauch den heutigen schenkungssteuerlichen Wert deutlich, weil das ist ja keine lastenfreie Immobilie, die meine Kinder da bekommen, sondern im Endeffekt ist es ja erstmal, also platt gesagt, danke für nichts, ja. Also es ist zwar eine Immobilie, die Kinder bekommen, aber die können sie weder verkaufen, noch kriegen sie die Mieterträge. Also
naja, sie müssen sie unterhalten wahrscheinlich auch noch, ne?
Ja, wobei tatsächlich den Unterhalt, also alle wirtschaftlichen Rechte und Pflichten daraus, behält sich der Nießbrauchnehmer oder die Nießbrauchnehmerin vor. Das heißt also, für alles, was natürlich an Kosten aufkommt in einer normalen Regelung, müssen erstmal auch weiterhin die Eltern beziehungsweise jetzt in unserer Perspektive die Mutter aufkommen. Aber trotzdem ist es natürlich tatsächlich sehr hilfreich, weil man dadurch diesen großen Vermögenswert wegbekommt. Und wie gesagt, dann selbst wenn das eine Immobilie ist, die den Freibetrag übersteigt, der Nießbrauch, und gerade wenn ich jetzt 50, wenn wir dieses Beispiel beibehalten, 50 Jahre bin und eben diese angesprochenen 35 oder ja, je nachdem, Lebensjahre noch vor mir habe, dann ist das ein enormer Wert, der da abziehbar ist. Und das ist die beste Gestaltungsform. Deswegen kam die vor allem in den letzten Jahren natürlich auch stark im Einsatz zu Geltung, weil man, wenn man hohe Immobilienvermögen hat, kann man da ganz gut was machen. Trotzdem muss man sich klar sein, die Immobilie selbst ist weg. Also der Vermögenswert selbst ist weg, der gehört mir nicht mehr und den kann ich mir auch nicht mal eben gerade so wiederholen. Also natürlich kann ich im Schenkungsvertrag gewisse Rückfallklauseln einbauen, neben den gesetzlichen Rückfallklauseln, die aber ehrlicherweise quasi nie zum Tragen kommen, kann man das schon machen, dass es da gewisse Klauseln gibt, muss man aber aufpassen, dass das dann weiterhin auch wirklich als Schenkung gewertet wird. So, aber trotzdem ist dieser Wert eigentlich erstmal weg. Das heißt also wieder übersetzt, ich sollte den auch definitiv nicht mehr brauchen. Also es sollte schon so sein, dass ich zwar die Mieterträge vielleicht für meine Ruhestandsplanung brauche, aber nicht irgendwann in die Situation komme, festzustellen, jetzt müssten wir aber eigentlich die Immobilie verkaufen, weil es reicht bei mir nicht mehr. Das Gleiche geht übrigens auch mit Wertpapierdepots, ist noch nicht so ganz verbreitet, weil sich das natürlich auch nur lohnt, wenn es eine entsprechende Größe hat, das Wertpapierdepot, aber da ist letzten Endes das Gleiche. Das Depot an sich, die Wertpapiere werden weggeschenkt, aber die Erträge, also Dividenden, Zinserträge und so weiter, die behalte ich mir vor. Also das kann auch eine Option sein, die durchaus zu überdenken ist. Aber, und das ist vielleicht auch mal was, ich habe ja gesagt, man muss auch nicht immer alles verschenken im Leben. Es kann auch eine Option sein, mit den Kindern zu besprechen, naja, einen Teil oder die ganze Immobilie, die kauft ihr mir ab und könnt die dann, na, da kann man ja schon, da kann man preisgestaltungstechnisch ja was machen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, dass das Ganze keine verdeckten Schenkungen sind und ähnliches. Aber man kann ja einen vernünftigen Preis wählen und kann dann ja zum Beispiel auch sagen, das ist auch ein sehr gutes Instrument, um Vermögen in Liquidität zu wandeln. Von dem Verkaufspreis, den ihr mir zahlt, bekommt ihr einen Teil, den ich vielleicht für meine eigene Ruhestandsplanung gar nicht mehr brauche, schon dann direkt wieder als Schenkung zurück. Also dann haben die Kinder eine Immobilie, die sie vielleicht sogar noch zu einem ganz günstigen Preis gekauft haben und bekommen sogar noch einen Teil des Kapitals, das sie quasi dafür bezahlt haben, direkt als Schenkung wieder zurück.
Es riecht fast illegal, aber sie sagen, es ist legal.
Es ist
okay.
Absolut legal. Ja, ja, es ist dann natürlich eine Schenkung. Also dieses Geld zu schenken ist eine Schenkung. Die muss man im Zweifel auch anzeigen, aber natürlich ist es legal. Und es führt zu dem großen Vorteil, dass, wie gesagt, auch bei den Eltern oder bei der Mutter Liquidität da ist, wo vorher nur ein großer Vermögenswert war. Das kann ja durchaus, je nachdem, wie die eigene Finanzplanung aussieht, erstrebenswert sein.
Absolut.
Und selbstverständlich ist das schlau. Viele machen es halt nicht, weil sie sagen, ich kann doch meinen Kindern nicht die Immobilie verkaufen. Setzt natürlich auch voraus, dass die Kinder A, das überhaupt wollen und B, auch finanziell in der Lage sind, diese Immobilie zu kaufen. Eventuell, ja, eventuell müssen die dafür einen Kredit aufnehmen. Aber da muss man sagen, naja, so ist es halt im Leben. Also wenn man irgendeine andere Immobilie gekauft hätte, hätte man auch einen Kredit aufgenommen. Genau.
Ja. Eine Sache war mir gerade noch eingefallen. Wir hatten über Depot gesprochen, dass man das übertragen kann und da auch so eine Art Nießbrauch jedenfalls von den Zinserträgen machen kann. Aber was man ja auch machen kann, ist, dass man in dem Alter, in dem wir uns jetzt befinden, also ich jetzt mal, dass man dann eben auch eine Summe an die Kinder, also ein Depot für die Kinder anlegt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das gilt das dann als Schenkung? Also sprich, was ich fragen will, ist, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Geld an die Kinder übertrage, indem ich ein Depot für sie eröffne und dieses Depot dann über 20 Jahre lieb prozentual steigt durch Kursgewinne, kann ich dadurch auch Steuern umgehen, indem ich das rechtzeitig mache und dann wird im Grunde nur dieser Teil besteuert, den ich da angelegt habe, aber nicht die Gewinne?
Das kommt drauf an, auf wessen Namen und wie das genau läuft. Also wenn ich ein Depot für meine Kinder jetzt tatsächlich zum Beispiel auch für ein neugeborenes oder recht kleines Kind in ein Depot lege und das Depot läuft auf den Namen des Kindes, dann ist es natürlich so, der Betrag, der in dem Moment in dieses Depot eingezahlt wird, das ist eine Schenkung. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass aus welchen Quellen auch immer sich da sehr stattliche 100.000 Euro irgendwie finden und man das da eben einzahlt, und tatsächlich eben mal über einen gewissen Zeitraum daraus dann vielleicht 150.000 Euro werden, dann ist natürlich, das ist keine Schenkung mehr, diese 50.000 Euro, die haben sich ja in einem Depot entwickelt, was schon auf den Namen des Kindes lief. Nachteil daran natürlich, das Kind kann spätestens mit Erreichen des 18. Lebensjahres auf das Geld zugreifen, da kann man auch tatsächlich, also kann man nichts wirklich dran ändern, ja.
Also, gut, das war ja auch ein bisschen Sinn der Sache, aber jedenfalls, was ich fragen wollte, ist, was Sie auch jetzt beantwortet haben, also dann wird sozusagen, wäre die Summe steuerfällig, die verschenkt wurde, aber nicht das, was daraus erfolgt ist, an Kursgewinnen.
Korrekt.
Und wenn das idealerweise so läuft, ne, muss auch erstmal so laufen, aber genau, auch eine Möglichkeit.
Korrekt, beziehungsweise in meinem Beispiel mit den 100.000 Euro wäre es ja gar nicht steuerpflichtig, weil es meilenweit weg von Erreichen des Freibetrages, also die 100.000 Euro, die könnte man aber eben melden. Man könnte sagen, hier, wir wollen anzeigen, 100.000 Euro wurden an unser Kind geschenkt.
Wo melde ich das? Muss ich gleich mal fragen.
Das meldet man bei dem zuständigen Erbschaftssteuerfinanzamt. Das ist, also ich wüsste nicht, dass es überhaupt einen Fall gibt, in dem das das gleiche ist wie das Einkommensteuerfinanzamt. Aber das ist tatsächlich dann so, dass entweder kann man sich das ergoogeln oder es geht einfach über den Steuerberater. Sicherlich ist es auch so, wenn man es einfach ans normale Finanzamt meldet, dann werden die das im Zuge der, wie sagt man so schön, Amtshilfe im Zweifel auch an den richtigen Adressaten weiterleiten.
Ja, ja. Geld wird ja immer gerne genommen.
Genau. Also von daher, das ist eine Meldung einfach ans Finanzamt, dann wissen die Bescheid, dann passiert ja auch erstmal einfach nichts, weil es ja innerhalb der Freibeträge ist. Aber dann habe ich eben den Vorteil, dass in 10 Jahren habe ich schon wieder neue, komplette 400.000 Euro frei.
Und es ist definitiv so, wenn ich es einfach nur verschenkt habe und dokumentiert habe, aber nicht angezeigt, dann läuft diese Frist nicht.
Nein.
Okay. Okay, dann haben wir das nochmal geklärt. Was fällt mir noch ein? Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel. Ich kann mir vorstellen, Leute, die zuhören und diese Beträge oder vielleicht auch manchmal nur denken, sie haben diese Beträge nicht zu vererben, weil ihnen nicht klar ist, was ihre Immobilie wert ist. Gibt's ja auch. Denken jetzt ein bisschen, ja super, das sind jetzt aber Luxusprobleme. Was ist Ihre Erfahrung? Ist das eine Thematik, die viele Leute betrifft, über die wir uns hier Gedanken machen? Also wir wissen ja, Deutschland hat wahnsinnig viel zu vererben. Begegnen Ihnen diese Fragen dann häufig in Ihrer Praxis?
Ja, absolut. Also letzten Endes im Grunde täglich. Ja, also natürlich ganz klar, auch in Deutschland ist die Schere natürlich da und wird auch immer größer. Also es gibt selbstverständlich, ist, so viel gehört schon zur Wahrheit, auch viele Leute, die sich über diese Punkte wirklich keine Gedanken machen müssen, weil...
Insbesondere im Osten Deutschlands übrigens, ne, wo es dann eben diese Immobilienvermögen nicht gibt.
Richtig, richtig.
Das ist wirklich extrem bitter. Ja.
Genau, wobei trotzdem, also selbst wenn ich als Frau jetzt sage, naja, also so groß ist mein Vermögen nicht. Ich muss mir jetzt als aktive Erblasserin sozusagen oder als Erblasserin aktiv, sagen wir es mal lieber so, darüber keine Gedanken machen. Okay, ja, das ist ja das, was ich auch meinte, mit sich einfach mal rational zu überlegen, was habe ich denn eigentlich und betrifft mich das überhaupt? Aber trotzdem kann es ja, also gerade das auf jeden Fall ja auch wichtig mitzunehmen, in dieser Konstellation in der Ehe, also sich eben klar zu machen, selbst wenn ich selbst vielleicht nicht so viel Vermögen habe, aber eben, oder wir insgesamt nicht so viel Vermögen haben, aber es geht eben trotzdem darum, dann das, was da ist, für sich zu sichern und zu sagen, als erstes komme mal ich. Ja, denn es
im Sinne aller, wohlgemerkt. Ne?
Genau, im Sinne aller. Und das ist auch, ich meine, es ist natürlich immer schön, Kindern was zu vererben. Und letzten Endes, jeder würde sich ja auch vielleicht freuen, was zu erben. Aber im Endeffekt muss man mal ganz klar sagen, es ist nicht die elterliche Pflicht, Kindern etwas zu vererben oder etwas zu schenken. Also ja, man könnte es meinen, weil das natürlich in der öffentlichen Diskussion wirklich auch viel vorkommt, weil es eben viele Leute mit sehr viel Geld gibt. Aber in erster Linie ist es mal die elterliche Pflicht, den Kindern generell einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, also durch Ausbildung beziehungsweise auch natürlich alles, was so generell dazugehört. Aber es geht jetzt nicht darum, dass jedes Kind immer zwingend mit 1800.000 Euro erben müsste, sondern es geht darum, sich erstmal als allererstes selbst abzusichern. Und wenn es dann so ist, dass die beste Möglichkeit ist zu sagen, wir setzen uns als Eltern erstmal gegenseitig als Alleinerben ein. Also derjenige, der als erstes stirbt, vererbt alles, was er hat. Ich bleibe jetzt mal im Er, weil statistisch ist es ja auch eine Er, an seine Frau und erst am Ende kommen die Kinder. Natürlich, dann kommen wieder diese Diskussionen auf, ja, aber man verschenkt ja einen steuerlichen Freibetrag dann im ersten Erbgang, weil der Vater dann nichts an die Kinder gibt. Ja, aber da muss man sagen, zum einen muss es ja auch überhaupt erstmal so viel Vermögen geben, dass es diesen Freibetrag überhaupt bräuchte. Und zweitens, selbst wenn es dann so ist, dass die Kinder am Ende ein Steuer zahlen müssen, dann muss man sagen, ja, dann ist es eben so.
Aber dafür ist wenigstens die Frau abgesichert.
Richtig.
Ne? Das ist genau. Ja, ja,
bekanntermaßen ist es so, wer Steuern zahlt, hat offensichtlich auch irgendwas bekommen.
Hat auch was. Ja. Ja.
Bevor es weitergeht, hier ein Hinweis in eigener Sache. Von der Brigitte Academy gibt es ja die Masterclass Finanzen, die Frauen zu finanzieller Unabhängigkeit empowern will. Und da startet bald wieder die Premium-Variante, die eben nicht nur ein Videokurs ist, den man jederzeit machen kann, sondern ein Kurs mit Community, mit kleinen begleiteten Chatgruppen und mit Live-Events mit den Expertinnen, die ihr teilweise auch schon aus Meno an mich folgen mit Julia kennt. Der 8-wöchige Kurs geht los am 4. Mai und noch kann man ihn gar nicht kaufen, aber man kann sich kostenlos und unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und dann zahlt man 100 Euro weniger, wenn es soweit ist. Mehr Infos unter dem Link in den Shownotes und der lautet brigitte.de/meno-warteliste. Und nun zurück zur Folge.
Ich will noch eine ganz wichtige Sache, nämlich den Umkehrschluss von dieser, also mal angenommen, ich wäre jetzt eine Mutter, die sagt, ich gebe alles her und alle lieben mich, weil ich sozusagen ständig mit vollen Taschen auftauche und großzügig verschenke und dann sterbe ich und plötzlich habe ich wahnsinnige Schulden.
Ja.
Das gibt es ja auch, also dass sozusagen Eltern eben nicht Vermögen haben, sondern Minusvermögen. Was ist denn damit? Was kann, können dafür böse Überraschungen finanziell auf mich als Erbin zukommen?
Ja, also überschuldete Erbfälle beziehungsweise überschuldeter Nachlass kommt nicht so selten vor, das ist richtig. Mhm. Also gerade natürlich auch vor dem Hintergrund Kosten für Pflege und so weiter. Also da muss man mal ganz klar sagen, man ist als Erbin ja nicht verpflichtet, dieses Erbe anzutreten. Also es gibt ja ein Wahlrecht.
Das heißt, genau, wenn aber ich, das muss man wissen, ne?
Richtig.
Dass man die Schulden leider auch erben kann.
Genau, also das ist erstmal ganz wichtiger Punkt. Genau, das habe ich impliziert, aber richtig. Mhm. Also man erbt vielleicht nochmal ganz einen Schritt zurück, es ist nämlich auch einfach wichtig, sich das mal klar zu machen. Als Erbin trete ich die Rechtsnachfolge der verstorbenen Person an. Das bedeutet, man kann sich es wirklich so vorstellen, ich trete in die Fußstapfen dieser Person mit allem. Also seien es Schulden, Vermögenswerte, ich muss mich um steuerliche Aspekte kümmern, ich bin verpflichtet, das entsprechend zu machen. Also wenn da noch die Erbschaftssteuererklärung und so weiter und so weiter. Das sind meine Aufgaben, die ich als Erblasserin habe. Auch den Nachlass entsprechend zu pflegen, beziehungsweise im Zweifel abzuwickeln und so weiter. Das ist alles meine Aufgabe. Und damit natürlich auch, wie gesagt, die Übernahme von Schulden. Wenn ich jetzt, was ja erstmal auch okay ist, solange es nicht eine Überschuldung ist. Also ich kann ja Schulden durchaus übernehmen, wenn ich jetzt eine Immobilie erbe, die werthaltig ist und da ist eben noch ein Kredit drauf. Ja, warum nicht? Ja, also das kann man ja schon machen. Das heißt ja jetzt nicht, dass man das zwingend ausschlagen muss, nur weil da irgendwelche Schulden sind. Aber wenn ich natürlich die Befürchtung habe, dass ein Nachlass überschuldet sein könnte, also dass ich wirklich netto nur noch Verschuldung erbe, dann kann ich entweder tatsächlich einfach direkt das Erbe ausschlagen, kann ich auch aus anderen Gründen, also ich kann einfach sagen, aber wichtig, binnen 6 Wochen, also es ist eine sehr kurze Frist, die Erbausschlagung muss auch persönlich erfolgen, also ich muss persönlich entweder beim Amtsgericht oder beim Notar auftreten und muss das entsprechend zu Protokoll geben, dass ich das Erbe nicht antreten möchte. Oder ich kann aber auch tatsächlich, das ist dann nochmal so eine andere Variante, wenn ich sage, ich habe die Befürchtung, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dann gibt es da entsprechend auch die Möglichkeit, erstmal so ein Ermittlungsverfahren über den Nachlass letzten Endes eröffnen zu lassen, um rauszufinden.
Ja, das klingt langwierig. Das klingt so, als wäre das nicht nach 6 Wochen getan.
Nee, definitiv nicht. Ja, aber es ist natürlich, je nach Fall kann das durchaus natürlich sinnvoll sein, wenn man sich schlicht und ergreifend nicht sicher ist. So, okay. Und das ist so der eine Punkt. Wie gesagt, der andere Punkt ist generell natürlich, man sollte sich klar sein, man tritt in die Fußstapfen der Person mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, man hat natürlich durchaus auch mal noch die einen oder anderen Kosten als Erbin. Sei es jetzt zum Beispiel ein Erbschein, den man vielleicht braucht, je nachdem natürlich. Oder natürlich auch solche Dinge wie Steuerberatung und so weiter. In der Regel trägt sich das ja hoffentlich aus dem Nachlass. Aber das sind natürlich alles Aspekte, darüber sollte ich mir im Klaren sein.
Gut, also ein paar Fortschritt durch mögliche Kosten, aber auch schöne Nachrichten. Aber ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen die Tür geöffnet für so ein paar Aha-Momente, wie man es gut machen kann, ohne sich selber da in Schwierigkeiten zu bringen als Frau in den mittleren, in den besten Jahren, möchte ich sagen. Ich danke Ihnen total, dass Sie Ihr Wissen nochmal mit uns geteilt haben. Und wer denkt, so jetzt muss ich mich aber wirklich mal mehr kümmern. Wie gesagt, es gibt bei uns diese Basic Masterclass und Masterclass Finanzen bei der Brigitte Academy. Ich kann das nur empfehlen, sich da irgendwie also aufzuschlauen, kompetent zu fühlen und mitreden zu können bei diesen Dingen. Das ist sicherlich immer eine gute Idee. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Hassenzahl.
Danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
Machen Sie es gut und ihr da draußen bitte auch. Danke euch sehr fürs Zuhören. Schickt uns gerne Feedback an podcast@brigitte.de und schreibt gerne nette Kommentare und verschenkt Sternchen auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Das hilft uns immer für die Sichtbarkeit. Die Infos, die interessant sein könnten, stehen wie immer in den Shownotes. Und bis wir uns wieder hören, nächste Woche ist ja Diana dran. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss, Frau Hassenzahl.